ARD.
Ich habe keine Ahnung, was mich heute erwartet. Ich möchte herausgefordert werden, selbst auch nochmal darüber nachzudenken, was ich überhaupt tue. Es gibt im Prinzip so das Motto, it's funny 'cause it's true. Und bei mir ist es das, aber auch it's funny 'cause it's sad.
Hey, ich bin Manuel Stark, Journalist und Autist. Smalltalk, Ironie, Sarkasmus, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Comedians oder Künstler hingegen arbeiten ja damit, die verdienen damit ihr Geld. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn man mal hinter die Kulissen blickt, wenn man durch ehrliche Gespräche den Menschen hervorlockt? Willkommen zu Nicht Witzig, einem Podcast der Kleinkunstbühne Rosenau und des SWR.
Nico, wundervoll, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Freue mich auch.
Du hast so ein bisschen den Spitznamen, mag ich fast sagen, von Stefan Raab mal bekommen, der traurigste Comedian der Welt zu sein. Ich habe mich jetzt die letzten paar Tage ja ein bisschen intensiver mit dir, deinem Programm beschäftigt, zumindest mit dem, was im Web auffindbar ist, und finde eigentlich, dass das gar nicht stimmt. Wie stehst denn du zu dieser Zuschreibung?
Warum findest du das nicht so traurig?
Ich finde, dass es nicht wirklich den Wesenskern dessen trifft, was ich mitbekommen habe, dass du eigentlich tust. Deswegen würde mich das so interessieren, wie du das eigentlich empfindest, wenn du seitdem immer so vorgestellt wirst.
Ich finde Labels grundsätzlich egal, für mich persönlich, und weiß aber, dass die Medienlogik so funktioniert, und dann ist natürlich also ein Extrem, der traurigste Komiker der Welt zu sein, erstmal ein gutes Markenzeichen sozusagen. Das ist erstmal aus einer Marktlogik heraus oder aus einer kapitalistischen Logik heraus gut, weil das eindeutig ist. Ich finde, es geht bei dem, was ich tue, für mich selbst darum, dass ich aus schlechten Gefühlen irgendwie was Positives mache, dass ich das also irgendwie drehe, und dementsprechend würde ich sagen, es stimmt und es stimmt nicht. Also man kann genauso sagen, dass das, was ich da von mir gebe, einen total traurigen Kern hat, und dass das, was dabei aber herauskommt, nicht unbedingt traurig ist.
Ich glaube, das ist genau der Unterschied, den ich da ausgemacht zu haben glaube. Weil du sagst selbst so, dass die Sache traurig ist. Aber du bist ja nicht traurig. Du bist ja sehr scharf in deinem Programm, in deiner Kunst, so sehr scharf gesellschaftskritisch. Und das ja nicht erst seit du Künstler bist, sondern, wie ich gelesen habe, schon in der Schülerzeitung. Was mir sehr imponiert hat, dass ihr aus einem Dixi-Klo heraus Schülerzeitungen verkauft habt. Und dem Motto, wir scheißen auf das Schülerzeitungsverbot. Wie habt ihr eine Schuldirektorin dazu gekriegt, eine Schülerzeitung zu verbieten?
Das war leicht, weil sie eine katholische Nonne war. Da musste man einfach nur sagen, wir wollen keinen Beratungslehrer haben, und schon waren wir verboten. Also das war tatsächlich die gesamte Bedingung. Ja, sie hat einfach SchülerInnen nicht getraut und wollte, dass ein Beratungslehrer vorher als Zensor drüber geht, weil sie einem Kollegen eben eher vertraut als uns.
Aber habt ihr in ursprünglicher Sophies Welt auch mal tatsächlich Inhalte gehabt, die ihre Bedenken bestärkt haben? Oder brauche ich einen Zensor?
Also das muss man vielleicht für die Zuschauer noch kurz erklären. Also meine Schule hieß Sophie-Barrath-Schule. Dann gab es eine offizielle Schülerzeitung, die hieß Sophies Welt. Und nachdem es dort Streit gab mit dem Beratungslehrer, welche Artikel reinkommen dürfen und welche nicht, wir SchülerInnen wollten einfach Qualität haben und deswegen ein paar Artikel auch rausnehmen. Nachdem es diesen Streit gab, haben wir dann entschieden, eine unabhängige Schülerzeitung zusätzlich zu gründen, und die hieß dann Sophies Unterwelt. Also das ist sozusagen die Geschichte. Es hat ausgereicht, einfach keinen Beratungslehrer zu haben, und wir waren dann verboten. Also sprich, wir durften diese Schülerzeitung nicht auf dem Schulgelände verkaufen. Dann haben wir die erste Ausgabe herausgebracht, wohl wissend, dass das Konsequenzen haben würde. Das hat die Schulleiterin damals so angekündigt. Das bedeutete, weil wir eine Privatschule, ein katholisches Privatgymnasium waren, dass wir vielleicht von der Schule fliegen würden. Wir haben das in Kauf genommen. Und dann hat sie danach diese Schülerzeitung gelesen und gesagt, ja, die ist doch okay. Also die ist jetzt erlaubt. Aber die nächste Ausgabe muss halt dann auch wieder vorher zensiert werden. Sonst ist sie nicht erlaubt. So, das war einfach ihre katholische Grundüberzeugung, dass man auf Gott trauen kann, aber auf die SchülerInnen nicht.
Okay, dagegen hast du ja Widerstand geleistet, diesen Dixi-Klo-Verkauf. Bist aber ja bei dieser Grundhaltung von Informationen verteilen, informieren geblieben, hast später auch Praktika bei Zeit Online und Spiegel Online gemacht. Ich habe es gerade schon gesagt, so wie ich dein Programm wahrnehme, du machst irgendwie so Scherze oder so satirische Anspielungen auf Kapitalismussystem, auf Klimawandel, auf den menschlichen Umgang, auf dieses große Mann sollte, also so auch Verhaltensregeln, Berufsstreben, dass du das alles so ein bisschen parodierst. Und was passiert eigentlich, wenn in deinem Fall eine Kunstfigur es nicht schafft wegen Passivität? Warum hast du diesen Weg der Comedy gewählt und bist nicht, wenn du bei Zeit Online warst, wenn bei Spiegel Online warst, in den Journalismus gegangen? Ich meine, dein Bruder zum Beispiel mit Frag den Staat macht ja diese eher aufklärerische Gesellschaftskritik.
Ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht mal eine witzige Beschreibung ist, wenn ich sage, ich bin dorthin, wo ich gelandet bin, also ich bin dahin gescheitert. Also ich habe für mich den Eindruck, dass ich ganz viel Unvermögen habe, in bestimmten Bereichen zu funktionieren. Und das, wo ich gelandet bin, diese kleine Nische, die habe ich sozusagen aus einer großen Verzweiflung heraus. Und das ist auch keine Übertreibung, aus meiner persönlichen großen Verzweiflung heraus gefunden und geschaffen. Also ich kann Unmengen an Beispielen nennen, was alles aus Versehen passiert ist. Also diese Kapuze ist aus Versehen passiert. Ich habe einen Poetry Slam Text vorgetragen, das erste Mal mich über meine eigenen Depressionen lustig gemacht, und ich hatte zufällig so einen Kapuzenpulli auf, habe mich dann hinter der Kapuze und einem Blatt Papier versteckt, und mit diesem Auftritt habe ich dann gewonnen. Das hat sich super angefühlt, und dann dachte ich, geil, das mache ich jetzt so lange, bis ich davon leben kann. Allein diese Kunstfigur ist ein krasses Versehen. Und ich habe immer ausprobiert und gemerkt, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und das jetzt aber schon, okay, dann versuche ich diesen Weg weiterzugehen. Ich habe Ewigkeiten es nicht geschafft, auch nur irgendeinen halben Text auswendig zu lernen. Und dann habe ich einfach diese depressive Kunstfigur sagen lassen, ich tue jetzt so, als ob ich ablese, weil ich nicht angeben will. So, dann haben alle gelacht, dann habe ich mich hinterm Zettel versteckt, und so habe ich das dann auch sogar im Fernsehen durchgezogen und habe immer gedacht, krass, ich dachte, das geht überhaupt nicht. Und es ging dann irgendwie doch. Und genauso war es im Journalismus auch. Ich saß da in diesem Großraumbüro und habe gemerkt, krass, es funktioniert einfach nicht so, wie ich bin.
Aber was funktioniert denn nicht? Also Spiegel Online ist noch ein bisschen weiter von mir weg, aber den Zeitkosmos kenne ich ganz gut. Deswegen, was ist da passiert oder nicht passiert?
Ich brauche unfassbar schnell Belohnung. Also ich muss eine halbe Pointe abgeben und brauche Szenenapplaus, sonst halte ich nicht durch. Und wenn man dann zwei Seiten Text schreiben muss, dann fehlt mir da schon die Belohnung. Also ich halte die Distanz sozusagen nicht durch. Und deswegen hat so mit meinem System oder wie mein Gehirn funktioniert, glaube ich, der Weg Poetry Slam, vom Zettel ablesen, unfassbar kleine Bits machen, die nur ganz, ganz langsam von Auftritt zu Auftritt verfeinern, das über Jahre machen, das hat alles super funktioniert. Da hat dann aus Versehen der Rahmen gepasst zu meinem Inneren. Und ich habe gemerkt, wenn ich Journalismus machen möchte, dann möchte ich das richtig gut können und richtig gut machen. Und ich habe gemerkt, mir fehlt die Disziplin, mir fehlt das Durchhaltevermögen, auch um 60 Stunden da reinzubuttern, was notwendig ist, um es um richtig gut zu werden, glaube ich.
Aber wenn du sagst, an den kleinen Bits nochmal justieren und schrauben, auch von Witzen, von der Kunstfigur, braucht das nicht auch wirklich Investment und Durchhaltevermögen? Mhm. Weil, also von anderen Gästen habe ich jetzt gehört, man hockt da auch Stunden alleine zu Hause und kritzelt da rum und streicht und schreibt. Also, da hast du ja auch nicht sofort den Lacher als Proof.
Meine Arbeitsweise ist tatsächlich so, dass ich es vor Publikum ausprobiere und nicht mir Ewigkeiten vorher Gedanken mache. Also ich meine, das, was ich mache, funktioniert so nach dem Puzzleteilchen-Prinzip. Meistens nehme ich mir vor, zum nächsten Auftritt wieder 3 neue Puzzleteilchen auszuprobieren. Normalerweise schaffe ich 1 und das ist dann so 50-50, mal gut und mal wird's dann weggeworfen. Und so funktionieren sowohl meine PowerPoint-Sachen, wo ich dann eine neue Folie habe, als auch meine One-Liner letztlich. Mhm. Und ja, ich wünschte, ich wäre so, dass ich mich 10 Stunden ransetze an den Rechner und dann so dran feile. Aber das, was bei mir Neues entstehen lässt, ist tatsächlich im Prinzip die Improvisation oder das Versehen vor Publikum, und das Publikum spiegelt mir dann, ja, diese Handbewegung an der Stelle, die solltest du machen, das ist lustig. Mhm. So. Und dann brennt sich das mir ein und dann mache ich das beim nächsten Auftritt wieder.
Jetzt ist das wahnsinnig spannend, so darüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich bin da zufällig reingestolpert, aber irgendwann muss es immer diese Entscheidung gegeben haben, zu sagen, ich gehe überhaupt mal auf den Poetry Slam, auf so eine Bühne. Ich probiere, ich glaube, bei Extra 3 warst du ja nach den beiden Serious Media Testphasen. Ich gehe mal dahin. Mhm. Also woher kam das dann? Was war bei dir der Antrieb, der Gedanke, ich probiere jetzt mal mit Witz, mit lustig sein?
Ja, also Depression und Dunkelheit und so weiter hat ja einfach eine riesige Rolle gespielt, immer schon in meinem Leben, und davon wollte ich möglichst weg. Also wenn ich würde das als Ohnmachtsgefühl oder irgendwie so eine Art Koma, Nahtoderfahrung, wie auch immer, beschreiben. Und für mich ist dann, ja, in der Krassheit stimmt das aber auch, auf der Bühne sein, Leute zum Lachen bringen, die Lebendigkeit, der Kontrast, so, da hat's mich hingezogen, so. Und wenn ich dann diesen Weg gegangen bin, dann deshalb, weil ich leben wollte. So, also, es ist, glaube ich, so krass, wie es sich auch anhört. So, für mich war klar, shit, ich finde in so vielen Bereichen einfach keinen Sinn, oder ich funktioniere da auch nicht. Ich krieg das gespiegelt. Das klappt nicht. Und dann versuche ich eben in den Bereich zu gehen, wo ich den Eindruck habe, innen und außen funktionieren oder sind deckungsgleich, beziehungsweise können so eine Resonanz erzeugen, die sich gut anfühlt. Also ich spiele ja eh die ganze Zeit mit dem Widerspruch, ne? Also warum geht eine traurige Figur auf die Bühne und will Leute zum Lachen bringen, und all diese Spannungsfelder, die dürfen an diesem Ort sein. Und ich kenne gar nicht so viele andere Orte, wo diese Widersprüchlichkeit benannt werden darf und nicht nur akzeptiert wird, sondern gut gefunden wird. Und das hat sich für mich total gut angefühlt. So, wow, ich habe hier irgendwie eine Rolle, eine Funktion, einen Sinn.
Ich finde das total schön. Also die Vorstellung zu sagen, ich suche mir da was, ich sehne mich nach was, ich sehne mich nach dem Kontrast, nach dem Leben, pathetisch ausgedrückt, nach dem Licht, wenn ich aus dem Schatten komme, und da finde ich was. Und zugleich fällt mir das mit meiner eigenen Erfahrung mit dem Thema so schwer, das so richtig nachzuvollziehen, weil du hast gesagt, okay, deine Kunstfigur hat dann diesen Pulli auf. Und ich kenne es zumindest bei mir, ich trage sehr gerne, das ist mir auch selbst so bewusst geworden in der Vorbereitung jetzt, Kapuzenpullis. Mhm. Und auch wenn ich sehr selten aufsetze, aber es hat ja schon sowas Schützendes, dass ich weiß, ich kann's. Mhm. Und so eine Kapuze ins Gesicht ziehen, so genauso wie Bart manchmal zu lange wachsen lassen. Das hat ja, warum auch immer, aber so eine empfundene Schutzwirkung, so ein Schutzschild gegenüber der Außenwelt. Mhm. Wohingegen Bühne für mich als jemand ist, der sehr frisch auf seiner Kamerabühne mhm. jetzt sitzt, mhm. das was total Ausgeliefertes mhm. hat und wirklich so im Licht sein mhm. und das Licht strahlt einen an. Also wie hast du diesen Schritt geschafft von diesem Wunsch, dass du zu gelächelt, also wahrscheinlich kennst du auch diesen Wunsch, sich eher zurückzuziehen und bloß nicht gesehen zu mhm. werden, hin mitten ins Licht einer Bühne mhm. rein.
Ja, aber das ist genau dieser ein weiterer Widerspruch, ein weiteres Spannungsfeld, in dem ich mich befinde. Wenn ich jetzt in diesem Moment die Kapuze abnehmen würde, würde ich mich auch ausgelieferter fühlen. Also gerade diese Kapuze ermöglicht es mir, gleichzeitig an beiden Orten zu sein, mich zu öffnen und auszuliefern und mich geschützt zu fühlen. Das hat eine enorme Bedeutung für mich und eine starke Wirkung. Insofern, ja, das ist aber quasi meine Lösung. Mhm. Ja. Und ich fühle mich nie so frei, wie wenn ich so tue, als ob ich die Kunstfigur wäre. Also ich meine, ich kann ja einfach ich selbst sein, aber die Leute sehen dann die Kapuze und denken, ah ja, das ist die Figur. Und auf diese Weise kann ich freier sein, als wenn ich gleich wieder in der U-Bahn bin und dann ich privat.
Ist es nicht manchmal auch schwierig, dann zu trennen, was ist jetzt Kunstfigur und was bin jetzt ich?
In meinem Privatleben überhaupt nicht. Jetzt in dieser Situation bewege ich mich ja aber auch absichtlich in diesem Zwischenraum und mir persönlich ist es dann auch wieder egal, wer von beiden ich sozusagen gerade bin, beziehungsweise das hier ist ja ein Metagespräch, dementsprechend bin ich gerade ich privat in der Verkleidung der Figur.
Okay. Und wenn du aber in dieser Figur bist,
ja,
oder auch privat bist. Mhm. Ich kenne das nur äquivalent vom Schreiben, mhm. was ja eine ganz andere Kunst ist, aber dass ich dann manchmal anfange, im Ich zu reden, mhm. ja, und dann habe ich das und das gemacht. Mhm. Dabei war das in dem Moment die Ich-Erzähler-Figur. Mhm. So, und dass ich dann ganz viel über mich selbst trotzdem auch lerne, mhm. weil Emotionen, die in der Figur stecken, ja trotzdem von mir kommen. Mhm. Hast du das auch, dass im Laufe deines Bühnenprogramms, du was über dich oder vielleicht auch diese vergangene und momentane Dunkelheit, so Suizidgedanken in deiner Jugend, jetzt immer noch Depressionen, darüber redest du ja öffentlich, dass du da eine andere Perspektive drauf gefunden hast, durch Humor, durch Lachen?
Also das gespiegelt zu bekommen, all diese Schwächen und Unsicherheiten, Schmerzen, die haben eine Existenzberechtigung. Natürlich ist das auch etwas, was ich immer wieder in der Therapie bespreche, aber wenig ist als Gefühl so mächtig wie sich irgendwie oder sich oder ein Gefühl auszuliefern vor ein paar hundert Leuten und irgendwie so eine krasse Wärme oder so ein krasses Verständnis zu spüren und zu denken, es darf da sein, das gibt gerade irgendwie auch anderen Leuten etwas und es ist halt sinnvoll. Und ich würde eben sagen, dass am Anfang meiner Bühnenkarriere meine Figur und ich privat schon sehr nah waren, dann hatte ich den Eindruck, ich entferne mich privat immer weiter von ihr und ich spiele jetzt wirklich eine Figur. Und in den letzten Jahren im Parlament hatte ich wieder den Eindruck, Mist, ich komme meiner Figur wieder näher, ohne dass ich das möchte, weil es mir halt nicht so gut geht.
Wir haben tatsächlich so einen Clip vorbereitet, wo du eine Parlamentsansprache hast. Wäre das okay, wenn wir uns kurz gemeinsam anschauen?
Ja.
Hallo. Die EU hat dieses Jahr Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt. Wann verhängt sie endlich Sanktionen gegen die restlichen? Wir sollten allen Milliardären weltweit ein Ultimatum setzen. Wenn ihr in einem Jahr die Klimakrise nicht gelöst habt, werdet ihr enteignet. Ihr besitzt alles, was man dafür braucht. Die fossilen Unternehmen, Geld, alle Medien, alle sozialen Medien, Millionen Arbeitskräfte und viele Politiker. Als mildere Variante schlage ich ein TV-Format vor. Das Konzept, jedes Jahr wird der jeweils reichste Mensch begleitet. Schafft es Elon Musk mit seinem Vermögen, die Klimakrise zu lösen, oder ist er einfach zu böse dafür? Am Schluss der Show wird er dann enteignet. Da hätte man wenigstens als Zuschauer auch was davon. Wichtig, wir sollten die Milliardäre nicht so im Stich lassen, wie sie uns im Stich lassen. Ich finde, man sollte ihre Geldabhängigkeit genauso behandeln wie andere Süchte auch. Ich denke zum Beispiel an Fixerstuben, in denen ihnen als Ersatzstoff Spielgeld ausgezahlt wird. Danke.
Ich finde ja auch sehr süß dieses schüchterne, zurückhaltende Danke ganz am Schluss, wo dich widersetzt. Aber wie geht's denn dir, wenn du jetzt so einen Clip von dir selbst siehst?
Ehrlich gesagt, ich finde, das ist ganz gute Kunst.
Warum?
Also ich habe eben gerade gesagt, ja, ich finde das ganz gut. Also es gibt gar nicht so viel, was ich mache, was ich gut finde. Aber wenn ich dann nochmal nach einem Jahr drauf gucke und das nicht mehr in Erinnerung habe, dann kommt es mir auch so vor, als ob das jemand anderes vorgestellt hat. Und ich mag tatsächlich, so wie du das auch gesagt hast, diesen Ansatz, hier, ich habe einfach mal eine Idee, also einen Kontrast zu setzen zu all diesen selbstverliebten Darstellern, die sagen, ich habe die absolute Wahrheit. Und es ist irgendwie, ja, ein schöner Kontrast dann zu sehen, ja, ich habe mir Gedanken gemacht und das könnte man ja vielleicht auch so machen.
Und was macht das jetzt zur guten Kunst im Kontrast zur schlechteren Kunst? Also was macht das jetzt für dich so gut? Hast du da irgendwelche Haken, die du im Kopf setzt oder Eigenschaften, die da jetzt sich bündeln oder finden oder?
Ja, also ich habe keine bewusste Checkliste, die ich da so durchgehe, aber ich habe eben gerade...
Schade.
Aber ich habe eben gerade gedacht, im Prinzip sind die Übertreibungen da gar nicht so groß, fand ich, in dieser Rede. Also im Prinzip war es schon eine Rede, die fast 1:1 vernünftig ist und nur weil so vieles andere in unserer globalen Gesellschaft verrückt ist, wirkt das wie eine leichte Übertreibung. Dabei ist eigentlich die globale Gesellschaft die Übertreibung und das ist ein vernünftiger Ansatz. So, und das ist halt eben auch immer wieder das Prinzip, was ich verfolge.
Jetzt bist du aber seit Juli 2019 schon im EU-Parlament. Ich habe dich in einem Interview mit Gregor Gysi gesehen. Und da hast du unter anderem sehr empört gewirkt, als du davon berichtet hast, dass man Bahnfahrten als EU-Parlamentarier abrechnen kann, obwohl man eine Bahncard 100 besitzt, nach dann doch einigen Jahren als Abgeordneter. Wie hoch ist mittlerweile Frust oder Wut über solche Ungerechtigkeiten, die du ja regelmäßig auch im Programm ansprichst?
Ich gewöhne mich an einige Dinge unbewusst schon und an andere kann ich mich einfach nicht gewöhnen.
Gewöhnen davon, oder resignieren?
Nee, gewöhnen meine ich, dass ich zum Beispiel so ein privilegiertes Leben führe. Und wenn man ein privilegiertes Leben führt und in Watte gepackt wird, dann ist das so ein schleichender Prozess und dann merkt man irgendwann gar nicht mehr, wie privilegiert man ist. Also das habe ich so in Gesprächen, in Hintergrundgesprächen mit anderen Abgeordneten, die schon 15 Jahre oder so drin sind, gemerkt, die dann gesagt haben, ja, so viel verdiene ich jetzt auch nicht. Und ich denke mir so, krass, also aus meiner Sicht bist du links, aber du merkst nicht mal, wie weit du entfernt bist vom Rest. So, das ist einfach eine Entwicklung, die normal ist. So, und das meine ich mit gewöhnt. Und dann gibt's eben andere Dinge, so Ungerechtigkeiten, wie eben, dass man sich letztlich Reisekostenerstattung de facto ja ausdenken kann, weil man keine Belege einreichen muss. Das macht mich jedes Mal wieder wütend. Also da funktioniert irgendwie mein Abstumpfungsprozess nicht richtig. Dass ich, dass einfach jede Wiederholung der gleichen Erfahrung mich nochmal wütender macht. Also ich finde es so unglaublich, mit welcher Unverschämtheit rechte Politiker sich selbst tatsächlich mit unterschiedlichen Regelungen die Taschen voll machen und diese selben Politiker allen anderen Mittel streichen. Und dass die das irgendwie hinkriegen und das auch noch für ihr gutes Recht halten, das macht mich wahnsinnig wütend. Und ich glaube, das ist aber auch deshalb so, weil ich mich die ganze Zeit anstrenge, irgendwie gut zu sein. Gut zu sein. Und,
also
und
gut nicht im Sinne von effizient oder so, sondern gut im Sinne von das Richtige gut, zu tun.
Genau, ja. Und ich dann denke, das ist so, so schwer. Und die müssen sich noch nicht mal anstrengen. Also die haben sozusagen beide Vorteile. Die haben kein schlechtes Gewissen und sie haben mehr Geld. Mhm. So, wie ungerecht ist das denn? Und dieser Apparat wird von den Konservativen eben auch noch geleitet. Das heißt, ich habe mit konservativen Verwaltungsbeamten auch noch mehr Probleme, weil die mich häufiger kontrollieren als ihre eigenen Leute.
Jetzt hast du aber schon in der Schülerzeitung irgendwie gekämpft gegen die Alpha-Nonne, sage ich jetzt mal. Dann hast du irgendwie...
Das ist ein guter Begriff.
Ja, so kam das bei mir an. So, dann hast du ja später irgendwie gekämpft mit deinem Bühnenprogramm, überhaupt dich dahin zu stellen, war ja garantiert eine Überwindung. Dann das Bühnenprogramm jedes Mal wieder, wenn die Lacher mal ausbleiben, auszubauen, wieder hinzustellen. Jetzt im EU-Parlament. Wird man da nicht irgendwann unfassbar müde?
Ja. Ich bin total müde und erschöpft jetzt nach diesen 5 Jahren. Deswegen will ich da ja auch raus. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Parlament für mich jedenfalls ein geschlossenes System ist. Also es ist anders, als mein demokratisches Ideal mir erzählt, dass es nämlich im engen Austausch mit der Öffentlichkeit, mit den WählerInnen ist. So ist es aus meiner Sicht gar nicht. Für mich ist es ein geschlossenes System, das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit auch funktioniert. Und das macht mich deshalb so müde, weil ich den Eindruck habe, ich kann gar nicht in Kontakt kommen mit außen. Und es ist zusätzlich auch noch so, ich kann da nicht spielen, weil andere die Regeln machen. Was auf der Bühne viel leichter war und auch ist, dass ich spielen kann und die Regeln klar sind. Alle gehen dorthin, weil sie einen Unterhaltungsabend haben wollen. Ich habe die Aufgabe, die haben die Aufgabe. Das ist alles klar verteilt und im Parlament funktioniert das so nicht. Es gibt so viele Widersprüche. Ich bin in einer Dreifachrolle gefangen als Abgeordneter. Ich bin quasi Angestellter meiner WählerInnen. Ich habe ein freies Mandat, bin also quasi selbstständig, bin aber auch noch Chef von einem Team und im Prinzip gibt es noch die vierte Rolle. Ich bin noch Angestellter der Parlamentsverwaltung, weil die de facto, nicht de jure, aber de facto mir sagen kann, wie ich meine Arbeit machen kann. So, und da kann ich nicht irgendwie spielen oder mal was ausprobieren und dann irgendeine Belohnung bekommen. Und deswegen ist das viel, viel ermüdender. Also wo soll ich mal ein Ziel erreichen als Komiker, der mit Öffentlichkeit arbeitet, in einem geschlossenen System, wo Entscheidungen immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen werden und das Hauptziel ist, Informationen für sich zu behalten.
Wobei genau das mit der Öffentlichkeit da auch noch ein total spannender Punkt ist, weil da haben wir ein Ziel, habe ich rausgehört, aus Vorbereitungsinterviews, das uns beide verbindet, weil du gesagt hast, okay, ich bin in diesem EU-Parlament auch reingegangen, um komplexe Metadebatten, also wo die Leute sich nur fragen, was geht denn jetzt mich das an, worüber die faseln, zu übersetzen. Bei mir im Journalismus ist das ein ganz gleicher Ansatz. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie vom Land und ich irgendwie den Deutschlandfunk anhöre und darüber überhaupt höre, wie sie drüber reden, also selbst über Arbeiterkind-Themen in der Bildung sprechen und dann ist Habitus und Gestus und Dreiviertel aller Wörter sind Latein. Und ich denke, was ist denn mit euch los? Mhm. Also hat denn den Knall nicht gehört? Das ist Realsatire, ohne dass man es checkt. Und ich versuche dann in meinen Texten, selbst in der Zeit, zu übersetzen, dass ich solche Texte schreibe, das gelingt mir natürlich nicht immer, dass mein Vater die Zeit lesen kann. Und bei dir ist es ja dieses EU-Parlament. Das ranzuholen. Warum in diesem Sinne, das verträgt sich auch bei mir, ich mache es ja seriös, bei dir machst du es mit Witzen. Warum mit Witz, warum mit Humor? Was ist das, was Humor kann, was andere Formen nicht können?
Witz geht immer sofort ins Gefühl. Das geht sozusagen ins Rückenmark. Es geht da gar nicht unbedingt den Umweg über Gedanken, sondern man muss lachen. So, man will lachen. So, also so doll ist der Moment der Entlastung oder was auch immer da stattfindet. Und gerade weil es ein gutes Gefühl ist, zu lachen, beschäftigen sich Menschen freiwillig damit. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu ernster Berichterstattung oder Auseinandersetzung. Es macht viel mehr Spaß. Und deswegen ist die Idee gewesen, ich versuche, möglichst viele Leute da rein zu tricksen. Also, dass die gar nicht unbedingt merken, es geht hier um Politik, sondern erstmal sich das angucken, weil sie es lustig finden oder es irgendwie schöne Gefühle macht und sie deswegen dann sich mit Politik beschäftigen. Und ich habe so Zuschriften bekommen, dass es Leute gibt, bei denen das wirklich so funktioniert hat, die gesagt haben, wegen dir interessiere ich mich für Politik. Und das, was für mich aber nicht funktioniert hat, ist, dass das Parlament oder das politische System der EU so kompliziert ist, dass ich das auch nicht übersetzen kann in 10-minütigen lustigen Videos. Also es ist alles so komplex, so kompliziert und auch so langweilig, dass ich das nicht korrigieren kann. Und es ist auch oft so, ich würde sagen sinnlos. Also bestimmte Wege und Prozesse sind einfach sinnlos und du kannst einfach auch keine Geschichte erzählen, wenn noch gar nicht klar ist, wann dieses Gesetz oder die Richtlinie oder die Verordnung tatsächlich in Kraft tritt. Also die Prozesse sind sogar so kompliziert, dass selbst die Beteiligten gar nicht wissen, wann wer da die finale Entscheidung trifft. Und dementsprechend ist das Ganze überhaupt nicht kampagnenfähig und dementsprechend ist das Ganze auch nicht demokratiefähig, weil das bürokratische Prozesse sind, an denen unfassbar viele demokratisch legitimierte Menschen teilnehmen, wo aber ein öffentliches Publikum unmöglich sich irgendwie beteiligen kann. Also es müssen organisierte Menschen sein, die unfassbar viele Ressourcen haben, damit man da Einfluss nehmen kann und als Normalbürger keine Chance. Und das irgendwie zu verstehen, war für mich unfassbar frustrierend, aber da habe ich dann für mich einen Haken dran gemacht, okay, das kann ich halt auch nicht lustig machen.
Und jetzt hast du aber entschieden, ja nicht mehr anzutreten, nicht weiterzumachen. Ich habe mich jetzt unter ein paar Bekannten, ein paar davon sind auch Mitglied der Partei, aus der du ja ausgetreten bist, aber über die du ursprünglich mal ins EU-Parlament reingekommen bist. Und die haben alle gemeint, ja, wenn Nico Semsrott nicht mehr diese Funktion hat, oh, da wird schon was fehlen. Und haben dann gleich wirklich alle so eine Nachfrage dann so mitgegeben, automatisch laut gedacht, ich gerne an dich weiterleiten würde. Ich bin gespannt, was danach kommt, womit er das auffängt. Kannst du da schon was sagen? Weißt du das selbst schon? Oder?
Nö, ich habe keine Ahnung. Also ich gehe da jetzt auch in ein... Also ich habe immer spaßeshalber gesagt, ich gehe dann erstmal für ein Jahr ins Bett und schlaf und erhole mich. Weil ich den Druck auch krass finde. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, shit, 900.000 Menschen haben mich mitgewählt. Wie kann ich es schaffen, für die irgendwie was Gutes zu machen? Ich kenne die nicht. Ich weiß gar nicht, was deren Motive waren. Da fing dann die Überforderung schon an. Ja.
Krass. Das heißt, im Witz und in dem Humor dann doch diese sehr feste, schwere, kompakte Verantwortung. Das geht dann schon miteinander.
Total. Und ich habe total auch unterschätzt, wie anders meine Rolle sein würde. Also ich würde jetzt unterscheiden, auf der Bühne oder auf Social Media ohne so ein Mandat ist man halt nur Beobachter und Kritiker und Kommentator. Und das ist eine Luxusrolle. Das ist sowas von einfach aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung im Vergleich zu einem Abgeordneten, der ein Akteur ist. Und wenn ich dann irgendwie versuche, gleichzeitig zu kommentieren und Akteur zu sein, muss ich aber immer auch darauf achten, finde ich, dass ich das irgendwie besser mache als die, die ich kritisiere. Und zack, wird es noch schwerer und noch schwerer. Vermutlich habe ich das alles wirklich zu ernst genommen, um als Satirepolitiker in dieser Doppelrolle zu funktionieren. Also ich müsste im Prinzip entweder eine bessere innere Distanz dazu haben oder zynischer sein.
Also Martin Sonneborn hat ja zum Beispiel mit diesem Ja-Nein immer im Wechsel abstimmen auch teilweise ziemlich katastrophale Abstimmungen getroffen. Der hat das ja aus Laienperspektive, aus der Distanz heraus, anders interpretiert, diese Funktion, als du, oder?
Ich glaube auch, ich nehme das auch so wahr, dass er vor allem die Beobachterrolle und nicht so sehr die Akteursrolle da für sich sieht.
Ich glaube, zu weit möchte ich da gar nicht weiter einsteigen, aber was ich daraus gerne ableiten würde, wäre, ich erlebe dich anders als andere Satiriker oder Comedians dann doch nicht nur eben, wie du selbst sagst, als Kommentator, sondern auch als Macher, so als etwas tun, Initiativen ankurbeln. Gibt's einen Punkt oder woher kommt dieses Bedürfnis nach diesem, ich möchte gut handeln, ich möchte ein guter Mensch sein? Also es ist ja im weitesten Sinne schon beinahe doch wieder so eine christliche Glaubenslehre, so mit Nächstenliebe. Und das ist ja schon was immer durchschimmert, dieses, ich möchte nicht nur kommentieren, wie es richtig ist, das nicht nur postulieren, ich will es auch richtig machen. Also schon auch ein irrer Druck, da weiß ich gar nicht, wie du noch Lacher rausbekommst dann und dann.
Ja, habe ich ja auch lange Zeit überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ich versuche etwas zu machen, nicht, also du hast es, glaube ich, so formuliert, dass ich ein Macher bin. Also das würde ich nicht sagen. Ich versuche etwas zu bewirken und habe dann in dieser Rolle auch als Politiker gedacht, ich möchte einfach Satire als Werkzeug einsetzen. Also ich sehe mich dann gar nicht als Satiriker, sondern ich sehe mich als Politiker, der sozusagen das Satire-Werkzeug einsetzt. Und ich möchte deshalb alleine schon wirksam sein. Also es geht mir irgendwie um Selbstwirksamkeitserlebnisse, weil sich das für mich so unfassbar gut anfühlt. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was ich in dieser Schülerzeitungszeit schon gelernt habe. Wenn ich die Idee habe, eine verbotene Schülerzeitung aus einem Dixi-Klo heraus zu verkaufen, dann bringt das so viele Leute zum Lachen, dass auch eine katholische Nonne mich dann gar nicht mehr von der Schule werfen kann. Also ich hab irgendwie, glaube ich, auch in der Hinsicht gelernt, aha, das hat sozusagen einen befreienden Effekt, nicht nur für mich, sondern auch für andere, und es hat auch einen motivierenden Effekt. Und ich möchte das aus meinem ganz privaten aus meiner privaten Motivation schon, weil es sich für mich persönlich gut anfühlt, wenn wir als Gesellschaft nicht auf Erpressung und Angst und Druck setzen, sondern auf Kooperation, Solidarität und Neugier. So, und deswegen ist das gar nicht so sehr in meinem System etwas, wo ich sagen würde, ich mache das, weil ich sozial bin, sondern weil ich weiß, auch aus egoistischen Gründen fühlt sich das einfach am besten an.
Mir fällt es, obwohl wir jetzt schon gerade die dritte Staffel dieses Formats produzieren, immer noch schwer, ein intuitives Verständnis dafür zu entwickeln, überhaupt ein wirklich tiefes, nicht nur Kopfverständnis, sondern Herzensverständnis zu entwickeln, warum man das dann mit Lachen und Humor macht. Also wenn so viel, du hast vorhin diese Dunkelheit angesprochen, die man kennt. Und das habe ich in Teilen von mir mit ganz anderen Erfahrungen, die ich sicherlich gemacht habe, immer noch. Und ich möchte natürlich, dass es anderen irgendwie dann besser geht, dass man wiedererkannt wird, aber ich wüsste wirklich nicht, wie ich das überhaupt könnte. Aus dem, was sich in mir dann irgendwie so schwer und so krass anfühlt und wo ich mich, wenn ich mich lange genug drauf konzentriere, aus dem Stegreif weinen kann, wie ich daraus Lacher produzieren sollte. Und wie bist du darauf gekommen, dass es das Lachen, die Fröhlichkeit dein Weg ist?
Wirklich durch Ausprobieren und instinktiv und nicht groß drüber nachdenken. Also ich glaube, ich bin am Anfang bei meinem allerersten Poetry Slam auch nicht auf die Bühne gegangen, weil ich dachte, ich möchte die Leute zum Lachen bringen, sondern da war mein Wunsch erstmal, ich möchte irgendwie gemocht werden und Anerkennung bekommen. Und das ist natürlich ein Motiv geblieben die ganze Zeit. Aber dann gab es, weil ich am Anfang 1:1 über meine Depression gesprochen habe, irgendwann den Moment, wo ein Zuschauer gefragt hat, nimmst du Medikamente? Ich so, nee, du solltest Medikamente nehmen. Und das war für mich so ein Moment, wo es Klick gemacht hat, wo ich dachte, ja, ich will eigentlich auch nicht einfach irgendwelchen Leuten von meiner Depression erzählen. Es muss irgendwie noch einen anderen Kunstgriff geben. Und das war dann der Moment, wo ich dann das erste Mal mich lustig gemacht habe über meine Depression. Einfach aus einem Gefühl von Langeweile und das ist irgendwie zu wenig und zu uninteressant.
Aber hat das auch was mit Kontrolle zu tun? Also wenn ich Witze darüber mache, haha, Depression, dass ich mir dann was so zurückhole, dem ich sonst ausgeliefert bin?
Total, ja. Und gleichzeitig eben ist das sozusagen auch noch eine Gruppenerfahrung, ne? Also gibt dann ja auch den einen, die eine oder andere Person im Publikum, die was damit anfangen kann. Und für die das dann auch berührend ist, in irgendeiner Weise.
Steckt dieser Wunsch bei dir dann auch mit drin, mit dem Programm? Ich war als Kind, um vielleicht anders anzufangen, die Frage, oft nachmittagelang auf der Fensterbank gesessen, hatte so Pokémon, Windows, Color, bla, ganzes Fenster voll und saß dann halt so da und hab Bücher gelesen. Harry Potter, meistens andere Fantasy-Romane auch noch. Und immer wenn ich dann so Figuren entdeckt habe, die so ein bisschen waren wie ich, Paul Maar hat mir davon auch erzählt, dass er sich immer mit seinem eigenen Handtaschenbier identifiziert hat, dann waren so die Momente, wo ich irgendwie gedacht habe, ja okay, also jetzt fühle ich mich einsam, ich habe irgendwie wenige Freunde, Schule ist mit Mobbing verbunden, alles irgendwie ziemlich schlimm. Elternhaus war überschaubar gut in dem Moment. Aber wenn es da draußen Leute gibt, die solche Figuren entwickeln und entwerfen und die so schreiben dann, und davon erzählen, dann kann ich nicht so ganz allein sein. Mhm. So, dann wird da noch was kommen, dann ist es irgendwie legitim, wie ich bin. Ist das so ein Wunsch nach dieser Verbindung, nach diesem Ausdruck, weshalb du dann auch solche persönlichen Erfahrungen wie diese Dunkelheit, die Depression auch auf eine Bühne bringst und in Form von Unterhaltung?
Ja, auf jeden Fall. Also es tröstet mich und es tröstet andere. Also Trost ist eben immer Entlastung von all dem Negativen. Kann ich das versuchen, irgendwie spielerisch so umzudrehen, dass daraus irgendwas Positives wird? Also das ist echt die ganze Zeit der Versuch, das ist die ganze Übung eigentlich.
Wie viel machst du davon auch für dich selbst?
Viel zu wenig. Also ja, das kriege ich nämlich eben auch sehr schlecht nur hin. Also ich erlebe mich selbst eigentlich im Privaten auch noch ernster als auf der Bühne, so würde ich sagen. Ja, das ist echt eine gute Frage. Nee, ich mache das privat viel zu selten.
Du hast vorhin gesagt, Europaparlament hört auf, du weißt noch nicht, was danach passiert, nach dieser momentanen Hauptbeschäftigung. Das Unbekannte ist ja immer auch eine Chance, weiterzumachen, das neu zu gestalten. Hast du irgendwelche, wenn auch nicht konkreten Pläne, dann zumindest Wünsche und Bedürfnisse, mit was das gefühlt sein soll oder was du noch erreichen möchtest? Vielleicht auch gerade für dich dann mal?
Also mein Wunsch, warum ich erstmal keine weiteren Pläne habe, ist der, dass ich mal wieder eine Phase haben möchte, wenn überhaupt vielleicht sogar die erste Phase in meinem Leben, wo ich nicht den Eindruck habe, ich muss die ganze Zeit was erfüllen und ich stehe hier unter Druck. Also vor meiner Zeit im Europäischen Parlament ging es die ganze Zeit darum, mehr Erfolg zu haben oder wenigstens nicht wieder in der Karriere so abzusinken. So, das war sozusagen der Druck, unter dem ich da stand. Und jetzt die letzten Jahre war der Druck für mich, Mist, ich bin einer hier von 3-4 Europaabgeordneten aus Deutschland, die überhaupt jemand kennt. shit, ich muss hier irgendwie versuchen, aus diesen Vorschusslorbeeren irgendwie was Sinnvolles zu machen. Mist, es ist alles so kompliziert, ich krieg das nicht hin. Wie schaffe ich es, mich nicht selbst dafür zu hassen und zu verurteilen? So, das ist, und wenn ich dann irgendwann mal jetzt in den nächsten Monaten keine konkrete Aufgabe habe, dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich mal für mich sein kann und es schaffe, ein bisschen auf mich noch stärker zu gucken.
Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ein super Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Ich freue mich auch. Danke, danke.
Hat sich angefühlt eher wie 10 Minuten eigentlich, was mir auch nicht so oft so geht. Also für mich sind Gespräche oft auch anstrengend. Das fand ich jetzt überhaupt nicht anstrengend. Ich finde, wir hatten guten Draht. Was nehme ich mit? Ich gucke es mir nochmal an und werde mir dann Vorwürfe machen, dass ich ein paar Fragen nicht so gut beantwortet habe, aber das nehme ich jetzt nicht direkt von dir mit, sondern das kommt einfach aus mir heraus.
Ich nehme, glaube ich, mit, dass Kunstfigur und echter Mensch parallel zueinander da sein dürfen und man nicht immer eins zu eins auseinander dividieren und ganz fix kriegen muss. Bin ich das jetzt oder ist das jetzt meine Figur? Sondern Ehrlichkeit kann auch sein, das einfach beides im Wechselspiel rauszulassen und nicht so viel drüber nachzudenken, was es jetzt gerade ist.
Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr das auch, diese Angst, irgendwas zu verpassen? Dagegen gibt's jetzt einen Podcast Pony und Bart. Pony und Bart ist ein Recap der Woche, der euch darüber informiert, was in den Nachrichten so passiert ist, was gerade bei den Streamingdiensten läuft, aber auch, was im Sport los ist, über was für Sportereignisse und sonstige Highlights ihr Bescheid wissen müsst. Pony und Bart gibt's jede Woche in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.